Das Schöne an einer Jahreslosung ist ja, dass sie so wie eine Lupe ist und so den Fokus auf eine Aussage der Bibel legt, die wir sonst vielleicht eher überlesen würden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade dieser Vers in seinem biblischen Kontext leicht untergehen kann. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal in der Predigt diesen Kontext näher an. Also wir sind mitten in der Abrahamsgeschichte. Abraham hatte ungefähr 10 Jahre vorher seine Familie und seine Heimat verlassen, auf den Ruf Gottes hin. Und es ist nicht so, wie wenn heute jetzt jemand von irgendwo in Süddeutschland oder Norddeutschland hierher nach Hildesheim zum Studieren kommt. Damals gab es keinen Staat. Und das heißt, wenn du deine Familie, deine Heimat auch verlassen hast, dann warst du eigentlich schutzlos. Es gab keine übergeordnete staatliche Ordnung, die dich gegen irgendeine Willkür auch abgesichert hätte. Es zählte das Recht des Stärkeren. Also Abraham lässt alles zurück, was irgendwie in menschlicher Hinsicht Sicherheit bieten kann. Er zieht in das Land Kanaan mit der Verheißung, dass Gott dieses Land seinen Nachkommen geben würde. Das Problem ist, Abraham hatte damals keine Nachkommen gehabt und auch jetzt, 10 Jahre später, hat er noch immer keine Nachkommen. Und er ist 85 Jahre. Und ich lese den Predigttext jetzt an der Stelle, der da einsetzt, 1. Mose 16, die Verse 1 bis 16. Sarai, Abrahams Frau, das sind noch die alten Namen, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich allen seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret, und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Ja, das ist eine Geschichte, was? Ich denke, also die klingt ja schon abenteuerlich, ja? Und das wird nur selten über sie gepredigt. Friedolf, hast du da mal je drüber gepredigt? Ja. Jürgen, du? Ja, ja, also es ist jetzt nicht etwas so, wo man sofort sagt: Mensch, das war damals dort und dort und da habe ich gepredigt und das war so und so. Also es war sogar so, im Grunde jahrhundertelang hat man sogar ein bisschen die Nase gerümpft, wenn diese Geschichte erzählt wurde, aber vielleicht schauen wir mal, was ist an der Geschichte eigentlich, ist da was Anstößiges dran? Also zunächst einmal, das ist klar, wir haben die Sarai und die Hagar, das sind zwei starke Frauen. Also das ist heute eigentlich kein Thema mehr. Oder dann haben wir hier den Mann in der Geschichte, der Abraham, der ist so ein bisschen, der ist seiner Frau sehr ergeben und er sagt zu allem, was sie will, sagt er immer nur ja. Also Abraham sozusagen so eine Art antiker Softie. Aber ja, also warum sollte Abraham, also das halt nicht tun? Also wenn sie recht hat, ne? Also das ist ja eben, also er geht ja auf die Argumente ein. Also das wäre höchstens für ausgesprochene Machos ein Problem. Und diesen Typ Mann haben wir ja hier nicht in unseren Gemeinden. Und damit wären wir dann bei der Sexualmoral dieser Geschichte. Also, eine Frau überredet ihren Ehemann, mit der Hausangestellten ins Bett zu gehen. Also das klingt schon ungewöhnlich für unsere Ohren. Aber es ist natürlich klar, das ist nicht unbedingt auch anstößig, ungewöhnlich auf alle Fälle. Also eine kinderlose Frau veranlasst ihren Mann, sich eine Nebenfrau zu nehmen, damit er auf diese Weise doch noch Vater und sie damit denn indirekt Mutter wird. Also andere Länder, andere Sitten oder vielleicht eher andere Zeiten, andere Sitten. Und da müssen wir diese damaligen Sitten kennen, um das halbwegs vorurteilsfrei zu hören, was uns die Geschichte zu sagen hat. Also das sind drei Punkte, die ich hier kurz aufführen will. Erstens, damals in der Zeit der Erzeltern war durchaus üblich. Also eine Frau konnte eine persönliche Sklavin mit in die Ehe bringen und über die konnte sie souverän verfügen. Und da hatte selbst der Ehemann nur eine begrenzte Verfügungsgewalt über sie. Also alle anderen Sklaven, die konnte er mit in sein Bett nehmen. Und die konnte er nach Lust und Laune zu seinen Nebenfrauen machen. Aber die Sklavin seiner Ehefrau, die stand ihm nicht zur Verfügung. Auch wenn er das vielleicht gerne getan hätte. Also das war nicht nur bei den Erzeltern, sondern das war im ganzen damaligen Orient war das so üblich. Also die Sarah, die hat hier eine starke Stellung. Und die sie hier auch, sag ich mal, ganz bewusst einsetzt. Und das, was hier beschrieben ist, das war zur Zeit der Patriarchen auch durchaus Rechtsbrauch. Also die Ehefrau konnte bei dauerhafter Kinderlosigkeit ihre persönliche Magd dem eigenen Ehemann anvertrauen, damit er mit dieser ein Kind zeugte. Und wenn das dann soweit alles funktioniert und die Magd schwanger wird, dann musste sie dann dieses Kind auf den Knien der Herrin sozusagen zur Welt bringen. Also so, dass das Kind so angesehen wurde, als sei es direkt praktisch aus dem Schoß der Herren hervorgegangen. Es war nun deren Kind. Also Hagars Kind würde dann sozusagen Sarahs Kind sein. Also Hagar hat hier eigentlich eine diesbezüglich ausgesprochene schwache Stellung. Wir werden sehen, wie sie damit umgeht. Und ja, heute wünschen sich auch viele Menschen Kinder und das ist, sag ich mal, die einen wollen Kinder haben, andere nicht. Aber damals war das so, Kinderlosigkeit, das war wirklich eine soziale Schmach, unter der vor allen Dingen auch die Frau zu leiden hatte. Also wir wissen heute, das kann an beiden liegen. Ja, aber damals war das so, die Frau war schuld. Und eine kinderlos bleibende Ehefrau verlor an gesellschaftlicher Achtung. Also die drohte sozusagen an den Rand der Gesellschaft zu geraten, weil sie sich in den Augen ihrer Mitmenschen der Zukunft verweigerte. Und da sind wir nun mitten in dieser Geschichte drin, in der es ja, also eigentlich Abraham ist ja so der Protagonist der Abrahamsgeschichte, aber hier in der Geschichte geht es gar nicht so sehr um Abraham, sondern in erster Linie um Hagar, die ägyptische Sklavin, und dann um Sarah, ihre Herrin. Ja, der spielt sogar eher noch eine unglückliche Rolle. Aber ein Kapitel vorher heißt es über ihn, also in Kapitel 15, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und im Neuen Testament wird dieser Vers mehrmals zitiert, um die Ausnahmestellung auch von Abraham zu betonen. Aber wir merken hier, ein Kapitel später ist von dem Glauben Abrahams hier nicht mehr viel zu sehen. Also er sagt nicht, ja Sarah, das ist zwar eine gute Idee, aber ich vertraue darauf, dass Gott dir ein Kind schenken wird. Deswegen brauchen wir das nicht zu machen. Sagt er nicht. Er lässt sich hier einfach von Sarah überreden, mit ihrer Leibmagd Hagar ein Kind zu zeugen. Und es würde, wie gesagt, nicht Hagars Kind sein, sondern das Kind der Herrin, Sarahs Kind. Also Sarah macht Hagar sozusagen zur Leihmutter. Also viele Phänomene, wo wir denken, ist eine Sache der Moderne, gab es damals auch schon. Abraham hört auf Sarah, im Text heißt es, er ging zu Hagar, die war schwanger. Und so weit, so gut, zumindest am Anfang, alle sind zufrieden. Doch das Problem ist, dann kommt eine gewisse Eigendynamik ins Spiel. Und aus dem guten Anfang geht dann ja nicht so viel Gutes oder wenig Gutes hervor. Und wir merken, gut gemeint, das war alles gut gemeint und auch wirklich gut durchgedacht. In Einklang mit den damaligen Sitten, absolut nichts Anstößiges dran, das war durchaus üblich. Aber es geht nichts Gutes daraus hervor. Gut gemeint ist nicht automatisch gut gemacht. Und wir merken hier, wie eine gut gemeinte Handlung eine negative Spirale in Gang bringt. Weil Hagar tut die Schwangerschaft so gut, dass sie, die Sklavin, den Stolz der werdenden Mutter nicht verbergen kann. Und das ist dann wieder für Sarah schwierig. Also Sarah hatte ja ursprünglich diesen Plan entwickelt gehabt, um zu verhindern, dass man auf sie herabsieht. Und nun geschieht ganz genau das, was sie gefürchtet hat. Hagar steht nun im Mittelpunkt und so sehr, dass Hagar beginnt, auf ihre Herrin herabzusehen. Ja, Sarah ist in ihrem Stolz gekränkt und lässt das nicht auf sich beruhen. Und sie sagt, Mensch, ich bin ja doch eigentlich die Chefin. Sie zeigt ihre Stärke und stilisiert den Konflikt mit der Sklavin hoch zu einem Konflikt mit ihrem Mann. Sarah beschuldigt Abraham, den Hochmut der Magd gefördert zu haben. Sie sagt, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meiner Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Ja, Abraham könnte nun sagen, ja, das war doch nicht meine, sondern deine Idee. Aber das geht ihm eher um den häuslichen Frieden. Also, und er gibt nach und überlässt die zur Nebenfrau aufgestiegene Sklavin wieder ihrer Herrin. Siehe, deine Magd ist unter deine Gewalt. Tu mit ihr, wie es ihr gefällt. Ja, und das lässt sich Sarah natürlich nicht zweimal sagen und erniedrigt nun ihrerseits die werdende Mutter. Also wir merken so richtig, wie hier so eine Spirale in Gang kommt. Und das bedeutet, dass für Hagar die Situation unerträglich wird. Also wir haben hier die Hagar, die hat schon auch eine gewisse Stärke und die Stärke der Hagar, die verträgt sich mit der Stärke der Sarah nicht. Also ihr Stolz bäumt sich gegen den Stolz der anderen auf. Und sie entzieht sich dem Zugriff ihrer Herren, sie flieht, sie emanzipiert sich, sie flieht in die Freiheit. Allerdings ist es dann so, dass der Weg in die Freiheit Hagar in die Wüste führt. In ein Umfeld, in dem man auf sich alleine gestellt eigentlich nicht überleben kann. So, Hagar findet zwar eine Quelle, wahrscheinlich sah es da ein bisschen freundlicher aus als hier auf dem Bild, aber es ist auch klar, da kann sie nicht auf Dauer bleiben. Sie hatte einfach nur weggewollt und darüber hinaus hat sie keine Pläne gehabt. Und ich denke, da in der Wüste an dem Brunnen wird ihr ihre eigene Ausweglosigkeit bewusst. Und sie weiß, dass nun eigentlich ihr eigenes Leben und damit auch das Leben des ungeborenen Kindes in Gefahr ist. Und interessanterweise, damit wäre dann auch Sarahs Plan gescheitert, mit Hilfe der Leihmutter zu einem Kind zu kommen, infolge der eigenen Härte. Hagar ist nun zwar frei, aber niemand sieht sie, niemand hört sie. Niemand spricht mit ihr. Der Weg in die Freiheit hat sie in eine wüste Einsamkeit geführt. Ja, diese Landschaft, die ihr hinten seht, die ist für uns exotisch. Der eine oder andere kennt das vielleicht aus seinem Urlaub, dass er schon mal in so einer Gegend war. Da macht man viele Bilder, die zeigt man zu Hause und sagt, boah, wirklich keine Landschaft, keine Pflanze weit und breit. Und das ist gerade hier nochmal in Hildesheim. Wir leben hier in einer der fruchtbarsten Gegenden in ganz Europa. Das ist für uns fremd. Aber, sag ich mal so, das Prinzip dahinter, die Freiheit, die uns in die Einsamkeit führt, die gibt es vielleicht auch unter uns. Also, sag ich mal so, diese Situation, du gehst mit dem besten Vorsatz in eine ganz bestimmte Situation rein, und du sagst mutig A, Und dann merkst du auf einmal, dass da noch das ganze Alphabet hinterher folgt und dass das irgendwie nicht so läuft, wie du dir es vorgestellt hast. Und dann kann es sein, dass du auch so wie Hagar einsam in der Wüste sitzt, gerade noch so eine Quelle, gerade noch so, dass du überlebst, aber mehr nicht, aber im Grunde keinen Ausweg hast, keinen Plan B mehr. Und sowas kann ja auch in der Gemeinde passieren. Eine Situation, in der du nichts mehr tun kannst, außer beten. So wie Hagar es auch macht, das kommt dann hinterher raus. Und wohl dem, dem dann in welcher Gestalt auch immer ein Bote Gottes begegnet. So wie der Hagar sich hier der Engel des Herrn offenbart. Aber es ist auch so, die Person selbst sagt nicht, wer sie ist. Da ist auch kein, also so wie wir es in der Weihnachtsgeschichte haben, da ist ja die Klarheit des Herrn ist da und die fürchteten sich sehr, das ist es ja nicht. Sondern wir haben hier nur, also die Hagar, die wird das gar nicht so verstehen, die wird das erst nach und nach kapieren. Der Engel, der kann ganz normal seine Frage stellen und der macht hier dieser Einsamkeit der Hagar ein Ende, indem er sie fragt, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Hagar kann natürlich nur auf den ersten Teil der Frage antworten und dann schweigt sie. Und dann hört sie zu. Und dann hört sie auf die Stimme des unbekannten Fremden und dann so nach und nach, indem sie zuhört, geht ihr ein Licht auf und sie erkennt, dass da in Wahrheit Gott mit ihr redet. Und ich glaube, das ist heute auch oft so, dass wenn wir als Schafe Jesu, sag ich mal, als Schafe des guten Hirten, so wie es uns zugesagt ist in der Schriftlesung, haben wir das gehört, die Stimme des guten Hören, dass es guten Hirten hören und das nicht immer sofort merken, dass das die Stimme des guten Hirten ist. Es braucht oft einige Zeit, bis man erkennt, dass das, was wir hören, eben kein Smalltalk mehr ist, sondern Worte, die uns aus unserer wüsten Einsamkeit herausführen. Wie bei Hagar, sag ich mal, also wo kommst du her und wo gehst du hin? Das ist noch so das Übliche, hallo, wie geht's oder so. Und dann kommt aber, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Und das ist der Satz, der Hagar eine Zukunft gibt. Denn wenn ihr hier das Recht zugesprochen wird, dem Kind einen Namen zu geben, dann ist sie nicht mehr nur eine Leihmutter. Dann würde das zur Welt kommende Kind ihr Sohn sein und bleiben, Sarah hin oder her. Ismael, das heißt wörtlich übersetzt, Gott hört. Und dann ist auch interessant, was das für ein Mensch ist, der auf den Namen Gott hört. Also, er würde ich jetzt nicht denken, aber hier heißt es, er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Der wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Also wir merken schon, aus welchem Stall der kommt. Der wird schon seiner trotzigen Mutter ein ebenbürtiger Sohn sein. Aber Hagar wird nicht nur ihrem Sohn einen Namen geben, sondern auch Gott. Und da sind wir bei der Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist die Botschaft dieser Geschichte hier. Und deswegen habe ich so weit ausgeholt. Gott sieht und Gott hört. Und mit dieser Botschaft, die wir haben, die könnte man auch, also im Neuen Testament würde sie isoliert dastehen, irgendwie in einem Brief, liebe Brüder, denkt daran, Gott sieht euch und Gott hört euch. Aber hier, das ist gerade das Besondere, dass im Alten Testament, dass sie mit dieser Geschichte unauflösbar verbunden ist. Und mit dieser Botschaft, die wir jetzt haben, am Ende schauen wir jetzt nochmal auf diese seltsame Geschichte zurück, die mit dieser Botschaft verbunden ist. Die, sage ich mir selbst, den Kollegen im Ruhestand so ein bisschen fremd ist, dass sie nicht sagen können, ob sie schon mal drüber gepredigt haben. Das ist auf alle Fälle heute meine erste Predigt darüber. Also am Anfang war ja nichts davon zu spüren, dass Gott hört und dass Gott sieht. Am Anfang hieß es nur, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Das ist das einzige Mal, dass Gott irgendwie ins Spiel kommt. Das sagt ja auch einiges über das Gottesbild von Sarah aus. Doch am Ende heißt es, gerade wegen dieser Geschichte, Gott hört und Gott sieht mich. Und wenn wir nun die Geschichte Hagars von ihrem Ende her reflektieren, dann dürfen wir sicher sein, dass Gott auch dann sehr genau hört, und sehr genau sieht, wenn wir nichts von ihm spüren oder wenn wir meinen, Gott sei uns abhanden gekommen oder er hätte uns sogar gestraft. Und es ist ja klar, die Situation ist ja nicht einfach. Also da ist die Verheißung an Abraham, die sich nicht erfüllt. Da ist der Schmerz für Sarah. Und dann der Wunsch nach einem Ausweg. Und dann eigentlich, das würden ja wir vielleicht auch machen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und am Anfang, es scheint gut zu funktionieren und dann wird es immer schlimmer. Und wenn wir jetzt mal das Ganze aus der Perspektive Gottes sehen. Vor kurzem hat er dem Abraham noch so gesagt, er hat sich ihm offenbart, wenn ihr 1. Mose 15 liest, also da passieren wirklich Dinge. Also da offenbart sich Gott in einer ganz großen Intensität. Da heißt es noch, Abraham glaubte Gott. Und jetzt macht der Abraham mit. Und Gott hätte allen Anlass, hier die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen, seinen Blick anzuwenden, weil er die Tragödie vor seinen Augen nicht ertragen kann. Aber es heißt, Gott hört. Es heißt, Gott sieht mich. Und egal, wie sehr wir uns heute selbst und andere Menschen in unserem Umfeld in die Bredouille bringen, durch unsere gut gemeinten Eigeninitiativen, Gott sieht mich und Gott handelt und er führt uns aus den Wüsten unseres Lebens wieder heraus, in die wir uns zurückgezogen haben. Gott hört und Gott sieht. Das heißt nun umgekehrt nicht, dass Gott so eine Art himmlische Stasi ist, nach dem Motto, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Also diese Geschichte will hier ja niemanden drohen oder einschüchtern. Also Hagar geht zwar wieder zu ihrer Herrin zurück, aber sie geht als eine andere Frau zurück. Die Situation wird nicht besser werden. Die Sarai, die wird immer noch so geladen sein. Aber Hagar wird in der Lage sein, diese unglücklichen Situationen auszuhalten. Also es ist so, Gott ist schon ein Gott, der sehr genau zuhört, was wir sagen. Aber er tut es, um zu erhören. Und deshalb, das ist ein ganz wichtiger Appell, rede mit ihm. Rede auch dann mit ihm, wenn du nichts von ihm spürst. Rede auch dann mit ihm, wenn er dir zu abhanden kommen droht. Das ist die Botschaft der Geschichte, die in dieser Jahreslosung steckt, dass gerade beides so zusammenhängt. Gott bleibt auch in weitester Ferne der Gott, der dich hört und der dich sieht. Und er sieht dich gern, sehr gern sogar. Und dessen könnt ihr alle sicher sein, sehr sicher sogar. Gott sieht uns sehr gern und das als Menschen, die wir uns gerade immer wieder in die merkwürdigsten Geschichten verstricken lassen. Damals brauchte es den Engel des Herrn, um Hagar diese Botschaft zu überbringen, der Hagar hinterher stapft in die Wüste sozusagen. Und es bleibt aber immer noch die Frage, denn wenn wir jetzt nur diese Geschichte isoliert sehen werden, ob das, was die Hagar erfährt, auch von einem selbst in Anspruch genommen werden dürfte oder ob die Hagar vielleicht nur eine VIP ist. Aber seitdem Jesus auf diese Welt kam, wissen wir, dass das auch für uns gilt. Weil in Christus legt sich Gott uns gegenüber fest, als derjenige, der uns liebt, der nicht zulässt, dass die merkwürdigen Geschichten, in die wir uns selbst verstricken, das letzte Wort über unser Leben haben. Und dafür nimmt er die letzte und tiefste Konsequenz menschlichen Leids und menschlicher Schuld auf sich, um uns diese Botschaft zu übermitteln, dass er das letzte Wort hat. Und das wünsche ich mir für das Jahr, was vor uns liegt, dass diese Zusage in unserer Mitte hier in der Gemeinde und in unserem Alltag, bei jedem persönlich, im kommenden Jahr lebendig ist. Dass Gott ein Gott ist, der uns sieht und dass Gott ein Gott ist, der hört. Nicht um uns zu strafen, sondern um uns zum Leben zu führen. Amen.